Die CDU hat dieses Land zugrunde gerichtet und Merz muss weg, weil was er für Deutschland zurzeit macht, das ist schlimmer als die gesamte Ampel mit Habeck und Co.
Die Wahl eines AfD-Ministerpräsidenten kommt für Sie kategorisch nicht in Frage oder das hängt halt von den Umständen ab?
Ich respektiere, wenn viele Menschen eine Partei wählen. Wenn Menschen in großer Zahl eine Partei wählen, dann muss die auch einen Einfluss haben.
Aber Sie schließen das immer so hart bei den Brandmauerparteien aus, bei der AfD schließen Sie es nicht so hart aus.
Es ist einfach eine Heuchelei zu behaupten, man verteidige die Demokratie, indem man sie ignoriert und die Brandmauer ist gescheitert. Der CO2-Preis ist eine völlig idiotische Idee. So verrückt ist keine Regierung dieser Welt, dass sie die Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Unternehmen zerstört und sie quasi zwingt, nach China zu gehen. Ich meine, woran krankt denn unsere Marktwirtschaft? Die krankt auch daran, dass wir keinen fairen Wettbewerb mehr haben.
Oh, du Liberalismus, jetzt wird es ja ganz wund mit Ihnen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Es gibt Auffälligkeiten ohne Ende. Es gibt Wahlkreise, da haben wir null Stimmen. Wir haben eidesstattliche Erklärungen von Wählern, die gesagt haben, ja, wir haben aber BSW gewählt in diesem Wahlkreis und wir werden hoffentlich entweder noch vorm Sommer oder zumindest direkt nach dem Sommer ein Urteil sehen. Ja, da geht die nackte Angst um, weil wenn wir drin sind, ist diese Koalition eine Minderheitenregierung.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Gespräch hier auf Apollo News. Heute bei uns zu Gast ist Sarah Wagenknecht. Herzlich willkommen.
Sehr gerne.
Ja, es könnte Ihrem BSW ja eine sehr, sehr interessante Rolle jetzt zukommen in Sachsen-Anhalt. Wenn Sie reinkommen, was ja noch so auf Messers Schneide ist, sagen wir mal, dann wären Sie ja in der Tat das ausschlaggebende Element, möglicherweise um die Frage, wer wird der nächste Ministerpräsident? Was ist denn da Ihr Plan?
Ja, auf jeden Fall muss die CDU dieses Amt verlieren, weil das hat ja viele Gründe. Also wir wollen alles daran setzen, dass es keinen neuen CDU-Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt gibt. Zum einen landespolitisch. Die CDU hat dieses Land zugrunde gerichtet. Also das ist ja wirklich, es hat also das Schlusslicht bei Abbrecherquoten, bei Schulen, bei Armut, Altersarmut, Kinderarmut. Also das Land ist in keinem guten Zustand. Aber es gibt ja noch ein übergeordnetes Ziel. Und auch wenn die CDU jetzt darüber redet, dass sie vielleicht Merz austauscht, das wird nicht stattfinden, wenn die CDU nicht ihre Ministerpräsidenten verliert bei diesen Landtagswahlen und vor allem auch in Sachsen-Anhalt. Und Merz muss weg, weil was er für Deutschland zurzeit macht, das ist schlimmer als die gesamte Ampel mit Habeck und Co. Und das muss man erstmal hinkriegen. Das heißt, er verteuert das Leben, er vertreibt weiterhin die Industrie und er könnte uns, und das ist eigentlich das Gefährlichste, wirklich in einen großen Krieg führen. Und deswegen wollen wir, dass dieser Mann abgelöst wird, dass diese Bundesregierung, hoffentlich diese Koalition, wirklich auch vielleicht aufgekündigt werden kann und dafür muss die CDU abberufen werden und abgewählt werden. So. Und unser Ziel ist ein überparteilicher Ministerpräsident, weil wir davon ausgehen, dass es nicht gut ist, wenn es diese massive Polarisierung gibt. Wir wollen, dass alle Parteien und alle Kräfte einbezogen werden. Wir sagen aber auch ganz klar, eine Partei, die von 30-40% gewählt wird, die muss natürlich in Zukunft in Sachsen-Anhalt auch Einfluss haben, auch auf die Regierungsbildung. Die Brandmauer ist gescheitert.
Jetzt sagen Sie, die CDU möchten Sie nicht zum Ministerpräsidenten wählen. Ulrich Siegmund ist ja nach aktuellen Umfragen schon alleine ganz knapp vor der absoluten Mehrheit. Also ist es ja eigentlich in gewisser Hinsicht der Wille der Sachsen-Anhaltiner, dass er der nächste Ministerpräsident wird. Ist denn da irgendwas mit Ihnen zu machen?
Naja, wenn die AfD die absolute Mehrheit hat, dann wird sie natürlich den Ministerpräsidenten stellen. Ich glaube aber auch nicht, dass sie das schafft, weil wir haben immer das gleiche Spiel. Die AfD wird ja vor Wahlen auch ein bisschen sogar bewusst hochgeschrieben, um Wähler zu mobilisieren, die sie dann nicht wollen. Und dadurch schneidet sie in der Regel etwas schlechter ab als in den Umfragen. So, und wir sehen allerdings schon, das Land ist hochpolarisiert. Also die Hälfte der Menschen, knapp die Hälfte, 40%, wollen sicherlich Herrn Siegmund, aber es wollen auch mindestens so viele ihn auf gar keinen Fall. Und wenn man das Land zusammenführen möchte, dann sollte man sich überlegen, ob es nicht eine Persönlichkeit gibt, die tatsächlich von den Wählern unterschiedlicher Lage akzeptiert ist und die vor allem auch ein bestimmtes inhaltliches Profil hat. Also die auch den Mut hat, dann Richtung Bundesregierung Ansagen zu machen, die für Sachsen-Anhalt, für die Industrie, für die Außenwirtschaftsbeziehungen eine sehr vernünftige Position hat. Also unser Ziel ist, dass wir da jemanden finden, der nicht direkt aus den Parteien hervorgeht, weil wir einfach diese Polarisierung nicht wollen.
Aber das heißt, die Wahl eines AfD-Ministerpräsidenten kommt für Sie kategorisch nicht in Frage oder das hängt dann von den Umständen ab?
Wir werden auf alle Parteien dann zugehen mit unserem Vorschlag. Ich gehe davon aus natürlich, dass wir bei der CDU und bei den ganzen Brandmauerparteien keine offenen Ohren haben. Ob die AfD aufgeschlossen ist, werden wir sehen. Ansonsten wird es am Ende Wahlgänge geben und dann wird derjenige, also dann werden wir uns enthalten, wenn es da keine Einigung gibt. Und dann wird derjenige gewählt, der halt mehr hat. Aber wir hoffen eigentlich, dass man hier einen gemeinsamen Weg finden kann.
Aber Sie schließen das immer so hart bei den Brandmauerparteien aus, bei der AfD schließen Sie es nicht so hart aus.
Na, ich habe gesagt, was unser Ziel ist. Und ich finde, wenn die AfD es ernst meint, dass sie wirklich Veränderung will und nicht nur bei vielen Dingen das Vorzeichen verändern will, dann sollte sie drüber nachdenken, ob man mit Gewalt einen Ministerpräsidenten durchsetzt, den eben ein wesentlicher Teil des Landes auch nicht will. Aber das ist eine Debatte, die muss die AfD führen. Wir sagen ganz klar, wir wollen, dass die CDU wegkommt und wir wollen, dass es tatsächlich einen neuen Aufbruch gibt, auch ein neues Demokratie. Modell. Ich meine, wir haben ja wirklich das Problem, und das haben alle Parteien, dass in diesen Parteihierarchien oft Leute nach oben kommen, die dann auch Ministerämter automatisch übernehmen, die aber nicht die beste Auswahl fürs Land sind. Und wir wollen ein Kompetenzkabinett, wo es wirklich nicht darum geht, welches Parteibuch jemand hat, sondern kann er das? Ich meine, in der Bundesregierung haben wir, also sag mal, wird immer über Fähigkeitslücken im Militär geredet. Die größte Fähigkeitslücke haben wir in der Regierung, weil Leute in Ämter kommen, die sich halt in ihren Parteien durchgesetzt haben, aber die überhaupt nicht qualifiziert sind, zum Beispiel Finanzminister zu sein oder Wirtschaftsminister oder was auch immer. Das sind entweder Lobbyisten oder es sind eben Parteikader, die dann einfach relativ unfachmännische Entscheidungen fallen, deren Folgen aber Leute ausbaden müssen und meistens eben sehr, sehr negativ.
Ja, ist ja schon spannend. Jetzt bringen Sie diese ganze neue Idee da rein. Aber erstmal müsste man ja sagen, wenn diese Brandmauerlogik bestehen bleibt, dann haben Sie ja tatsächlich nur die Wahl, entweder einen CDU-Ministerpräsidenten oder einen AfD-Ministerpräsidenten zu wählen. Sonst gibt es gar keinen Ministerpräsidenten. Also das ist ja wirklich arithmetisch zumindest gesehen erstmal die Situation angenommen. Die AfD landet eben so bei 40%, aber erreicht die absolute Mehrheit nicht. Also da ist es ja eine absolute Schlüsselposition, in der Sie da sind.
Ja, und ich kann nur sagen, jeder, der möchte, dass es wirklich Veränderungen gibt, der sollte dazu beitragen, dass wir in den Landtag kommen. Weil tatsächlich ansonsten die Gefahr sehr groß ist. Die Linke hat ja schon ganz klar gesagt, dass sie die CDU am Ende stützen wird. Das heißt, all die Parteien, deren offenbar größtes Anliegen nicht irgendein politischer Inhalt ist, sondern nur die AfD von der Macht fernzuhalten, wenn wir nicht reinkommen, werden die sehr wahrscheinlich eine Mehrheit im Landtag haben. Und dann wird alles weitergehen wie bisher. Deswegen müssen wir da rein. Und ich fände es klug, wenn man im Osten auch mal ein neues Modell von Demokratie versuchen würde. Ich meine, die Bürger im Osten haben damals die Wende hinbekommen. Die haben erfahren, was runde Tische sind, wie man anders miteinander umgehen kann. Und sich an diese Erfahrung zu erinnern und daraus ein neues Modell auch auszuprobieren, das dann auch vielleicht besser funktioniert als das, was wir zurzeit erleben. Ich fände, das wäre es wert. Und da würde ich an alle politischen Kräfte appellieren, dass sie das vielleicht auch mal ernsthaft erwägen.
Sie haben ja gesagt, Sven Schulze wird keine Stimmen kriegen und so weiter. Wie finden Sie denn so den Siegmund? Weil man muss ja sagen, der ist ja ein bisschen unbeschrieben vielleicht auch politisch noch, aber er scheint ja doch, abseits aller Kritik, sehr beliebt zu sein in Sachsen-Anhalt. Also ein wirklich beliebter Kandidat, wo sich halt doch scheinbar viele wünschen, der wird wirklich Ministerpräsident. Das ist ja vielleicht etwas Neues bei der AfD, oder nicht?
Ich weiß gar nicht, ob das so was Neues ist. Ich meine, die AfD-Wähler wünschen sich und wahrscheinlich vielleicht auch noch nicht mal alle. Also ich bin da ein bisschen überfragt, weil ich bin kein Sachsen-Anhaltiner. Also da müssten Sie mit unseren Kandidaten vor Ort sprechen, um zu wissen, wie er dort ankommt oder wie er dort präsent ist. Jetzt bundespolitisch ist er mir bisher nicht so begegnet. Aber wie gesagt, es geht ja auch nicht darum, ob ich ihn gut finde oder nicht. Das ist überhaupt nicht die Frage. Ich respektiere, wenn viele Menschen eine Partei wählen. Ja. Ich meine, teilweise wählen sie auch die Partei, obwohl sie einen Spitzenkandidaten nicht so gut findet. Das hatten wir ja auch schon in Bundesländern. Egal, wenn Menschen in großer Zahl eine Partei wählen, dann muss die auch einen Einfluss haben. Und es ist einfach eine Heuchelei zu behaupten, man verteidige die Demokratie, indem man sie ignoriert, nämlich indem man immer mehr Wähler ausgrenzt.
Okay, aber ich nehme mal mit, also so ganz kategorisch schließen Sie jetzt eine AfD-Minderheitsregierung auch nicht aus, die von Ihnen geduldet werden könnte.
Naja, was heißt dulden? Also wie gesagt, wir werden unseren Vorschlag machen. Wenn die AfD der Meinung ist, sie will diesen Vorschlag nicht akzeptieren, dann wird wahrscheinlich Herr Siegmund kandidieren, dann wird Herr Schulze kandidieren. Dann wird man sehen, wie das ausgeht. Wir haben immer gesagt in Landtagen, wir unterstützen das, was vernünftig ist, egal von welcher Partei. Ich meine, wir haben vor kurzem in Sachsen einen Antrag der Grünen unterstützt. Der ist dann sogar durchgekommen, weil auch die AfD ihn unterstützt hat. Und es gab ein Riesengeschrei, weil keiner irgendwie damit gerechnet hat. Und die Grünen schämten sich in Grund und Boden. Ich halte das für eine so kranke politische Debatte. Mhm. Und deswegen sagen wir ganz klar, ja, also auch wenn die Linke etwas vorschlägt, werden wir das unterstützen, wenn wir es richtig finden. Und bei der CDU auch, aber natürlich auch bei der AfD. Und ich finde es wirklich sehr bedauerlich, dass wir immer noch nicht erreicht haben, dass es eine Neuauszählung der Bundestagswahl gibt. Mhm. Wir gehen fest davon aus, dass wir, das ist ja auch belegt, dass es da massive Zählfehler gab, dass wir dann im Bundestag wären, weil es ist ja auch im Bundestag so, dass die Opposition sich ihre wichtigsten Instrumente genommen hat, weil die Linke es sich weigert, auch nur einen Untersuchungsausschuss gemeinsam mit der AfD einzusetzen und damit Herr Merz und diese Koalition in der bequemen Situation ist, dass sie in der ganzen Legislatur keinen Untersuchungsausschuss haben wird. Das ist ja dramatisch und ich finde so eine Politik, ich weiß gar nicht, ob die nicht merken, dass sie damit zu Hilfstruppen der Macht werden oder ob sie das vielleicht sogar wollen, weil sie dadurch natürlich auch geduldet und unterstützt werden. Aber zumindest ist das etwas, was wir nicht mitmachen werden.
Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen, das ist natürlich sehr wichtig. Ich will nochmal vielleicht eine andere Frage stellen. Das BSW ist ja so ein bisschen auch abgesagt wieder in den Umfragen nach den Regierungsbeteiligungen, insbesondere in Thüringen, die Sie auch selber schon sehr kritisch so ein bisschen betrachtet haben. Was ist denn da wirklich im Kern schiefgelaufen und warum sollten sozusagen da jetzt Wähler nochmal neues Vertrauen in das BSW setzen?
Ja, wir sind damals eine ganz, ganz junge Partei gewesen und natürlich ist es bei einer sehr jungen Partei, also der Fehler war, dass wir überhaupt beim ersten Einzug in die Landtage in Regierung gegangen sind. Mein Mann ist ja, also Oskar Lafontaine, jemand, der sehr lange ein Ministerpräsidentenamt hatte und er hat mir immer gesagt, ja, das konnte ja gar nicht gut gehen, als er damals eine Regierung gebildet hat, da hatte er Minister, die kannte er alle über 10 Jahre. Da wusste man, dass die eine gewisse Loyalität haben, da wusste man, wie die ticken und wo die drauf sind. So, wir sind in Regierung gegangen und hatten ein Tableau von Menschen, die wir überwiegend so gut wie gar nicht kannten. Mhm. Und dann hat man natürlich keine wirkliche Einschätzung, wie belastbar sind die bei Drucksituationen, lassen die sich einwickeln. In Brandenburg haben wir jemanden zum Minister gemacht, der hat ein Jahr später den Abgang gemacht und ist jetzt Minister einer SPD-CDU-Koalition. Das ist aber bei einer so jungen Partei kaum vermeidbar. Ja. Zumal auch bekannt ist, dass ich bestimmte Entscheidungen ja auch für falsch hielte, aber wir in Deutschland ein föderales System haben, wo eben die Landesverbände entscheiden. Mhm. Und natürlich sind wir jetzt einen Schritt weiter, weil wir 2 Jahre existieren. Wir haben jetzt Landesverbände, die anders gefestigt sind, wo wir auch die Kandidaten besser kennen. Und ich weiß, dass das, was ich jetzt hier sage, natürlich die Linie ist, die wir auch im Landesverband jetzt mit klarer Mehrheit so beschlossen haben. Also ich rede jetzt nicht irgendwas, was nur ich so sehe, sondern das vertreten unsere Spitzenkandidaten, das vertreten die, die für uns kandidieren. Und das ist eine andere Situation als damals. Und wir werden natürlich diese Anfängerfehler nicht wiederholen. Aber man muss eben auch sagen, das BSW ist gegründet worden, weil die AfD natürlich bestimmte Dinge wirklich nicht abdeckt, die im politischen System wichtig sind. Also wenn wir jetzt zum Beispiel über Sachsen-Anhalt reden, wenn wir eine AfD-Mehrheitsregierung bekommen, die wirklich eine absolute Mehrheit hat, ich bin fest überzeugt, dass sich bei vielen Fehlentwicklungen nur das Vorzeichen ändern würde. Und das wäre eben auch gefährlich. Also beispielsweise Meinungsfreiheit. Wir sind ganz klar dagegen, dass es weiterhin NGOs gibt, die vom Staat finanziert werden und die Opposition bekämpfen. Das gilt aber für alle NGOs. Also ich will auch keine NGOs, die eine linke Opposition bekämpfen. Und da ist die AfD sehr ambivalent. Ne? Sie sagt eigentlich lieber, also die, die jetzt alle bezahlt werden, die wollen sie natürlich nicht, aber sie wollen andere.
Ja, ist oder das so?
Ja, das hat sie schon so ein bisschen angedeutet. Also, dass man sozusagen andere finanzieren soll. Mhm. Oder Meldestellen. Also, ich finde es wirklich, also dieses Blockwarttum, was wir inzwischen in Deutschland wieder haben. Also, ich kenne das noch aus meiner, also Blockwarte gab es zwar in der DDR nicht, da hieß das Abschnittsbevollmächtigte, aber es war auch sowas Ähnliches. Also, so, dass Leute sich berufen fühlen, über andere Berichte zu beschreiben und zu melden, wenn einer nicht entsprechend sich äußert, wie das den Mächtigen lieb ist. Diese Meldestellen müssen weg. Wir brauchen auch nicht Meldestellen für Lehrer, die dann verdächtigt werden, dass sie irgendwie linksgrün sind. Mhm. Und deswegen wäre es tatsächlich wichtig, um das nochmal deutlich zu sagen, dass wir hier ein anderes Verständnis bekommen. Nicht einfach nur sozusagen den absoluten Schwenk in die andere Richtung und dann ist das Vorzeichen verändert, aber viele autoritäre Mechanismen bleiben.
Jetzt ist es ja so mit Katja Wolf, insbesondere in Thüringen, da scheint es ja so ein Bruch ein bisschen in ihrer Partei zu geben, dass es eben manche gibt, wie Sie das ja vorhin so ausgeführt haben, die eigentlich auch dieses klare Nein nach Berlin senden wollen. Merz muss weg, wie Sie gesagt haben. Aber es gibt offenbar auch andere, die haben da viel mehr noch so einen kompromissorientierten Ansatz. Und das ist ja durchaus vielleicht für die Wähler doch brisant, weil die ja, denke ich, sie schon wählen mit genau dieser Idee, Merz muss weg und wir senden so eine rote Karte auch. Und dann wird aber eventuell das BSW sich doch wieder irgendwie einfügen oder jedenfalls
Nein, wird
das nicht gleich mitsehen. Aber so ist es ja jedenfalls in Thüringen geschehen.
Na, wie gesagt, damals waren wir eine Partei, die gab es ein halbes Jahr. Mhm. Als wir die Thüringer Liste aufgestellt haben, gab es uns irgendwie, ich glaube, 3 Monate. Und ja, wir waren damals einfach auf der Suche, wer macht bei uns mit, wer wirkt auch so solide und verlässlich. Und natürlich haben wir auch gesucht Leute, die eine gewisse politische Erfahrung haben. Muss man ja, also man kann auch nicht nur Politneulinge ins Parlament schicken. Aber wir konnten doch überhaupt nicht wissen, wie wirklich strategisch sich die einzelnen Leute aufstellen. Wir haben am Anfang, sage ich auch ehrlich, auch die Illusion gehabt, dass wir Menschen besser kennen, als wir sie kannten. Also wir hatten ja zum Beispiel diese Idee, wir halten unsere Mitgliederzahlen ganz klein, um zu verhindern, dass Glücksritter und irgendwelche Verrückten bei uns mitmachen. Das war auch eine Illusion. Also wir haben viele ehrliche Unterstützer dadurch, glaube ich, sehr enttäuscht, weil wir sie viel zu spät oder gar nicht reingelassen haben, also oder zumindest so lange nicht, bis sie vielleicht auch gar keine Lust mehr hatten. Und wir haben aber nicht vermeiden können, dass wir auch Glücksritter einsammeln. Also wenn man eine Partei gründet, die sofort in den Umfragen zweistellig ist, da ist so viel zu verteilen. Das ist ja wie wenn man irgendwie ein Freibuffet ausstellt. Und dann kommen ganz viele, die sagen, wir unterstützen eure Inhalte, aber eigentlich wollen sie ans Freibuffet. Und wie man das vermeidet, ich glaube, man kann es nicht vermeiden. Junge Parteien haben am Anfang immer Auseinandersetzungen, Häutungen. Da sind Leute dabei, die wieder weggehen. Das wirkt dann auch erstmal zerstritten, aber das ist fast nicht vermeidbar. Irgendwann bildet sich ein Kern, der dann wirklich für das steht, was die Partei ist. Und in der Phase sind wir jetzt. Aber das ist natürlich schon etwas, was auch Zeit braucht. Aber ich kann schon sagen, die Menschen, die jetzt kandidieren, die kenne ich sehr viel besser, als ich damals die Kandidaten kennen konnte.
Ganz entscheidend in Sachsen-Anhalt, aber generell ist ja die logischerweise die Wirtschaftspolitik, die Industriepolitik, und da ist ja insbesondere Sachsen-Anhalt auch nochmal sehr betroffen mit diesem Chemie-Drehkreuz Leuna, was da so im Sterben liegt, sagen jedenfalls manche schon.
Noch ist es relativ lebendig, ja, aber ich war ja dort.
Schon im Niedergang. Ja, aber bitte führen Sie aus, was Sie dazu denken.
Ja, da geht die nackte Angst um. Mhm. Also wir waren in Leuna, wir haben mit einem Geschäftsführer gesprochen, mit Betriebsräten gesprochen. Ich meine, noch ist das ein hochmoderner Wirtschaftsstandort. Das sind ja viele Unternehmen, die dort produzieren. Es sind sehr, sehr moderne Anlagen. Man sieht das auch. Es sind auch sehr innovative Anlagen. Also es ist wirklich, also da ist schon noch richtig Wirtschaftskraft. Da sind 15.000 Arbeitsplätze, also 15.000 Familien hängen dran. Und wenn man das Umfeld einbezieht, sind das noch viel, viel mehr. Und sie haben uns alle einhellig gesagt, wenn die idiotische Energiepolitik so weitergemacht wird, wenn weiterhin die deutsche Regierung ihnen verweigert, dass sie preiswertes russisches Gas, preiswertes russisches Öl wieder importieren können. Und es gibt kein anderes. Also es ist jetzt nicht so, dass man russisches Gas durch amerikanisches Gas ersetzen kann, weil das ist einfach dreimal so teuer. Also das ist, und auch das Gas aus der Straße von Hormuz, erstens kommt zurzeit nicht, aber es wäre auch viel teurer, weil Flüssiggas immer teurer ist. Die haben gesagt, so verrückt ist keine Regierung dieser Welt, dass sie die Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Unternehmen zerstört und sie quasi zwingt, nach China zu gehen, um das gleiche billige russische Gas dann dort zu haben, was man ihnen hier verweigert. Also das ist einfach richtig wahnsinnig. Und deswegen, und neben dem Einführen von Gas, was ja wirklich auch ein wichtiger Rohstoff ist, also es geht ja nicht nur um Gas wegen Strompreisen, es geht ja auch um den Rohstoff Gas oder bei Öl eben auch. Daneben ist natürlich auch die Strompreise sind ein großes Problem, also die ganze Energiepolitik, die einfach von vorn bis hinten nicht durchdacht ist. Also wir bauen irgendwie immer mehr Solaranlagen, immer mehr Windmühlen. Jetzt haben wir gerade wieder eine Phase, wo die Sonne scheint und der Wind weht, dann verschenken wir unseren Strom oder nicht mal. Also wir geben ja dann unseren europäischen Nachbarn Geld dafür, dass sie uns unseren Strom abnehmen. Und wenn es dunkel und windstill ist, dann haben wir keinen Strom. Also es ist alles so undurchdacht. Es ist so unlogisch. Und deswegen haben die Leute dort auch gesagt, also so kann das nicht weitergehen. Dann wird tatsächlich irgendwann dort nichts mehr produziert.
Jetzt abseits sozusagen der Gasfrage leiden ja diese Standorte auch extrem. Sie haben schon gesagt, unter der Energiepolitik, also auch der Energieregulierung und auch insbesondere insgesamt der überbordenden Klimaregulierung, so wird es ja jedenfalls auch immer wieder gesagt, ja, wird da Sarah Wagenknecht sozusagen zumindest im Klimabereich zu einer Forderung von Deregulierung, kann man sie dazu hinreißen?
Ja, ich möchte schon, dass wir so produzieren, dass wir nicht unsere Umwelt immer mehr zerstören. Mhm. Aber erstens ist Umwelt mehr als Klima und zweitens muss es durchdacht sein. Also das haben wir auch dort nochmal vielfach das Gespräch. Das sind innovative Unternehmen, die forschen auch an Technologien. Aber das braucht Zeit. Und um forschen zu können, brauchen sie Geld und Investitionsmöglichkeiten. Das heißt, dafür müssen sie Gewinne machen. Dafür müssen sie profitabel sein. Wenn sie das nicht mehr sind, weil wir durch unsere Regulierung und unsere Energiepolitik ihnen genau diese Möglichkeiten nehmen, dann haben wir hier auch keine Zukunftstechnologien. Also natürlich wünsche ich mir auch irgendwann, dass wir unabhängig werden von Öl und Gas. Erstens, irgendwann ist das mal erschöpft, aber zweitens, wir müssen es halt immer einführen. Also wir sind ja da in einer abhängigen Situation, egal von wem. Also klar fände ich gut, wenn wir irgendwann Technologien hätten in Deutschland, die uns davon unabhängig machen. Aber zu glauben, wir kriegen diese Technologien, weil irgendeiner im Ministerium mit dem Fuß aufstampft und irgendwie wie Rumpelstilzchen rumhüpft und sagt, jetzt brauchen wir, jetzt machen wir sozusagen grüne Transformationen, egal was es kostet. Davon hat man keine Technologie, man verliert nur seine Industrie. Und das ist ja die Unlogik. Und das ist auch das, wo ich sage, da ist nichts durchdacht, da ist nichts strategisch. Also die Länder, ich meine, China ist ja auch in Zukunftstechnologien teilweise an uns vorbeigezogen, weil sie allerdings auch durchdachte Industriepolitik machen. Also das ist ja nicht nur der Markt. Das sind schon sehr strategische Entscheidungen, wo auch Staaten, auch die USA hat ja, ich meine, warum haben die die große Macht des Silicon Valley, warum sind sie die großen Tech-Konzerne, alle US-Konzerne, also jenseits der Chinesen, weil das auch staatliche Politik war, weil man die subventioniert hat, weil man dort Märkte geschaffen hat. Na, glauben Sie wirklich, dass die alle in Garagen von Genies gegründet wurden? Also ja. Und die Gelder des Pentagon, haben Sie die nie recherchiert? Also
wo waren die Gelder bei der Gründung von Apple oder so? Oder haben die da in der Garage Gelder bekommen?
Natürlich haben die am Anfang in Größenordnung. Das sind alles Projekte, die am Anfang massiv vom Staat finanziert wurden. Die haben alle, auch Elon Musk, der ja nun sag mal so eine Ikone geworden ist, ja, der ist groß geworden damit, dass der Staat ihm zinsgünstige Kredite gegeben hat. Amazon ist damit groß geworden. Also sie sind alle auch mit massiver staatlicher Unterstützung groß geworden. Und wenn wir zum Beispiel europäisch auch nur ansatzweise darüber nachdenken, mal ein unabhängiges Europa zu haben, müssten wir eigene Tech-Konzerne stark machen und auch aufbauen, die vielleicht auch ein bisschen anders funktionieren sollten als die amerikanischen, nämlich ohne Überwachung. Aber das wird nicht nur marktseitig gehen. Dafür braucht man auch einen handlungsfähigen Staat. Aber man muss es überhaupt wollen und vor allen Dingen muss man in der Lage sein, strategisch wirtschaftlich zu denken. Also nicht wünsch dir was Politik, daraus entsteht gar nichts, sondern wirklich Märkte zu schaffen. Also das ist ja etwas anderes, ob ich als Staat sage, ich lege die Technologie fest oder ob ich einen Wettbewerb aufmache, aber sehr wohl die Wettbewerber auch staatlich dabei unterstütze, dass sie die erste Phase überstehen, wo es nämlich sehr, sehr große Unsicherheit gibt und wo privates Kapital in der Regel viel zu ungeduldig ist, um langfristige Innovation und Forschung zu ermöglichen.
Also das würde ich mal bezweifeln, dass Apple jetzt durch die Gelder durch überhaupt Gelder vom Pentagon groß geworden ist oder so. Aber das ist ja mal...
Das ganze Silicon Valley ist vom Pentagon finanziert worden anfangs. Das Internet ist ein staatliches Produkt gewesen.
Dass Produkte dort vielleicht, also dass das Internet und so, dass das Technologien beinhaltet hat, die auch mal militärisch erforscht wurden, ja, aber das Apple-Geld vom Pentagon bekommen hat, das würde ich mal bestreiten. Wir können es ja nachrecherchieren hinterher. Aber trotzdem sagen wir mal, bezogen auf Deutschland, das ist ja vielleicht nochmal eine andere Frage, gerade in Deutschland, wenn wir uns diese Klimapolitik angucken, ja, bräuchte es da nicht ein bisschen mehr Wirtschaftsliberalismus eigentlich?
Der Wirtschaftsliberalismus alleine, also es braucht eine Abkehr von der Regelungswut und von Reglementierungen, die einfach nur die Unternehmen quälen, ihnen völlig unproduktiv Ressourcen rauben und dem Klima nichts bringen. Also ich meine, wir sagen ja auch ganz klar, der CO2-Preis ist eine völlig idiotische Idee, weil man damit kein Klima rettet, sondern die Produktion, die sowieso schon durch die hohen Energiepreise verteuert wird, nochmal zusätzlich verteuert. Und wenn dann das Gleiche woanders produziert wird, ist das dem Weltklima relativ egal. Also das sind keine Mechanismen, die etwas erreichen würden. Währenddessen, wenn man zum Beispiel Häuser dabei unterstützt, dass sie sich Solarpaneele aufs Dach setzen und gleichzeitig auch speichern im Haus, installieren. Ja, das ist natürlich schon eine sinnvolle Politik. Also man kann jetzt auch nicht sagen, alles, was irgendwie mit Klima zu tun hat, ist falsch. Die Frage ist, was hat tatsächlich technologischen Nutzen? Was ist auch zum Beispiel, macht Häuser etwas souveräner, etwas unabhängiger, auch von den Energiekonzernen? Und was ist sozusagen einfach nur Lobbypolitik einer bestimmten, also ich meine, da sind ja inzwischen auch Unternehmen entstanden, die wollen Gewinne machen, die haben Druck. Das war ja bei Habeck war das ja an Händen zu greifen, das ganze Ministerium, da gaben sich diese Lobbyisten die Klinke in die Hand. Aber ich meine, jetzt bei Frau Reiche sind es vielleicht andere Lobbyisten, aber die macht auch nichts günstiger. Also die hat jetzt diese neuen Gaskraftwerke ausgeschrieben, das Design dieser Ausschreibung, da hat das Kartellamt die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Das wird den Strompreis nochmal erhöhen. Also man kann auch fossile Energien fördern und trotzdem sehr, sehr großen Unsinn machen. Also nicht alles, was fossil ist, ist gut, sondern auch das ist natürlich etwas, was wiederum das Leben der Menschen verteuert, den Strom verteuert und damit die Energie, den ihr Energiestandort auch gefährdet.
Ja, ich frage nur deshalb, weil das ja so ein bisschen spannend ist, was immer diskutiert wird, wo eigentlich jetzt genau so ihre Position im Parteiensystem ist. Sie haben ja aber bei den Kollegen von Welt, habe ich jetzt gesehen, da haben sie sich dagegen gewehrt, dass sie jetzt als rechts eingeordnet werden und so. Aber wo würden Sie sagen, stehen Sie denn da eigentlich? Weil vielleicht mal ein bisschen provokant gesagt, es gibt ja Teile der AfD im Osten, zum Beispiel so jemand wie Tino Chrupalla, die doch viele Positionen von Ihnen teilen. Also die Kritik, also die Russland-Position, sage ich mal, ist ja sehr ähnlich. Auch die Israel-Position ist sehr ähnlich. Und sogar dieser, sage ich mal, leichte Antikapitalismus ist da ja auch nicht unverbreitet. Also da sind Sie sich doch eigentlich relativ nah, oder?
Naja, die AfD hatte eben den großen Luxus, dass sie bisher ja nie irgendwo in eine Regierungsverantwortung eingebunden wurde. Sie hat ja eigentlich immer die CDU aufgefordert, mit ihr zu regieren. Die CDU hat das abgewiesen. Und dadurch kann sie sich völlig unterschiedliche Positionen unter einem Dach der Partei leisten und die auch nebeneinander stehen lassen. Also ich habe mir mal das Rentenkonzept der AfD angeguckt im letzten Wahlprogramm. Das ist interessant, weil ein Teil der AfD zum Beispiel zu Recht sagt, Österreich ist ein Vorbild. Also und das österreichische Rentensystem ist ja auch etwas, was wir fordern. Also da zahlen alle ein, die Selbstständigen, die Beamten, die Politiker. Die Beiträge sind etwas höher, der staatliche Zuschuss ist etwas höher und die Rente eines langjährig Versicherten ist immerhin um 800 Euro im Monat höher. Das ist ja ein ganz anderes Rentenkonzept, ein vernünftiges. Das steht aber nicht im Wahlprogramm der AfD, sondern im Wahlprogramm der AfD ist ein irgendwie so eine weichgewaschene Lösung, wo man zwar sagt, naja, vielleicht die Politiker sollen mit einzahlen, bei den Beamten ist schon nicht so klar, die Selbstständigen gar nicht, Beiträge will man auch nicht ran. Und gleichzeitig haben sie aber kapitalgedeckte Rente, wollen sie fördern, in Größenordnung. Das heißt im Grunde das Projekt, was auch Merz will, was BlackRock und Co. glücklich macht. Das heißt, sie haben tatsächlich sehr, sehr konträre Positionen. Und ich fände es interessant zu wissen, was sich durchsetzt, wenn die AfD, oder beziehungsweise ich habe da auch meine Befürchtung, wenn die AfD irgendwann mal tatsächlich in eine Regierung kommt, womöglich mit der CDU, was ja, das, was Merz durchsetzen will, könnte er eigentlich überwiegend mit der AfD durchsetzen. Ich glaube auch und fürchte sogar auch bei der Außenpolitik. Also es gibt ja bei der AfD durchaus Leute, die sehr vehement für Aufrüstung werben. Also sie sagen zwar, wir sollten nicht so viel bei den Amerikanern kaufen und lieber unsere Rüstungskonzerne mit Aufträgen beglücken, was wir allerdings reichlich tun. Aber die sind ja nicht gegen Aufrüstung. Also sie sagen ja schon, ja, also wir müssen schon da mehr Geld auch investieren und so weiter. Also das ist schon eine interessante Gemengelage. Gleichzeitig gibt es tatsächlich auch Menschen in der AfD, das sehe ich auch im Osten, die hier eine andere Position haben, die auch wirklich für eine andere Russlandpolitik werben. Was ich mir sehr wünsche, ist, dass wir in den Landtagen, das betrifft sowohl Sachsen-Anhalt als auch Mecklenburg-Vorpommern, eine Mehrheit bekommen, die eben sagt, Nord Stream wieder aufmachen und die Druzhba-Pipeline. Das wäre ja schon mal gar nicht so schlecht. Also MacPom, da ist ja Nord Stream und es ist ja immerhin, die Ukraine hat uns zwar die meisten Stränge weggesprengt, aber einen gibt's noch. Natürlich wäre es sinnvoll, wenn die Bundesregierung unter Druck kommt, mit Russland wieder Gespräche zu führen über Energiepartnerschaft. Weil das hat jetzt erstmal mit dem Ukraine-Krieg wenig zu tun. Das ist eine Existenzbedingung unserer Industrie. Und wenn die AfD da steht und das einlöst, dann stimmen wir da gerne im Landtag gemeinsam solchen Anträgen zu. Aber ich bin mir bei der AfD eben wirklich auch nicht sicher. Sie hat da verschiedenste Positionen. Mhm. Und je nachdem, ob die CDU irgendwann aus der Brandmauerlogik ausbricht oder nicht, wird man da auch noch manche Häutung erleben, die, glaube ich, sich die Wähler auch nicht unbedingt erträumt haben.
Nee, es ist nur so spannend, weil ich bin da nun völlig anderer Meinung, aber gerade das, was Sie da sagen, das ist ja mit der AfD im Osten 1:1 alles zu machen. Und auch was Sie gesagt haben, Nein an Merz und all diese Punkte, das läuft ja eigentlich gerade im Osten doch total zusammen. Und da könnten Sie das ja, Sie haben ja auch gesagt, wenn die CDU sich der AfD öffnet, dann beugt sich vielleicht die AfD der CDU. Aber wenn Sie sich der AfD öffnen, beugt sie sich ja dann vielleicht ein bisschen Ihnen oder Sie ernähren sich da zumindest an.
Na, zumindest eines haben wir gelernt. Man ist sehr schlecht beraten, wenn man das erste Mal in einen Landtag einzieht, in eine Regierung zu gehen. Und zwar egal mit wem. Weil man wird gnadenlos über den Tisch gezogen. Wenn man Neuling ist, man hatte vorher nicht die Chance, mit eigenen Konzepten, mit eigenen Referenten wirklich so viel Kompetenz aufzubauen, dass man verlässlich auch seine Positionen in einer Regierung durchsetzen kann. Eine Regierung ist Kampf, immer. Und natürlich ist alles nicht so einhellig, egal mit welcher Partei. Und deswegen wollen wir keine Minister besetzen und keine Ministersessel, aber wir sagen, klar, wenn es da Mehrheiten gibt, stimmen wir zu. Also logisch, also wenn es Mehrheiten für Positionen gibt, die wir im Wahlkampf vertreten, die unsere Positionen sind, dann wollen wir die im Landtag durchsetzen. Und wer das mit uns gemeinsam macht, ja, wir machen es dann mit anderen Parteien. Also da wir selber nicht in die Situation kommen werden, in die Nähe einer absoluten Mehrheit zu kommen. Also brauchen wir andere Parteien dazu. Und wir haben immer gesagt, wir haben ja auch damals im Bundestag, also in der kurzen Zeit, wo wir dort waren, nur damals zum Beispiel reichte es ja nicht. Wir hatten ja dort den Versuch eines Untersuchungsausschusses zu Corona, haben wir alle Parteien angeschrieben. Aber noch nicht mal die FDP hatte das Rückgrat mitzumachen und damit hat es eben nicht gereicht.
Dann lassen Sie uns nochmal über die Wahlprüfung sprechen, weil das ist ja durchaus eigentlich eine absolut zentrale Frage, um die, ja, wo es ja kurzzeitig auch so aussah, dass da vielleicht was passiert. Jetzt hat der Wahlprüfungsausschuss Ihre Beschwerde da abgewiesen, jetzt geht es vor das Verfassungsgericht. Glauben Sie da eigentlich noch, dass es da irgendeine Chance gibt, dass da jetzt noch was passiert? Ich meine, das wird ja die ganze Bundesregierung in die Luft jagen.
Ja, also es wäre die Chance, auch der CDU im März wirklich loszuwerden, was sie sich so vielleicht nicht trauen werden. Aber ich weiß es nicht. Also natürlich muss man zunächst mal sagen, formal ist das Verfassungsgericht ein unabhängiges Gericht. Ab und an hat es auch schon unabhängige Urteile getroffen. Deswegen hoffe ich darauf, dass es in diesem Falle ein unabhängiges, mutiges Urteil trifft. Die Sachlage ist relativ eindeutig. Wir haben belegt, dass es Fehler gibt. Also es gibt Wahlkreise, da haben wir null Stimmen. Wir haben eidesstattliche Erklärungen von Wählern, die gesagt haben, ja, wir haben aber BSW gewählt in diesem Wahlkreis. Es gibt Auffälligkeiten ohne Ende, Häufung von ungültigen Stimmen in bestimmten Wahlkreisen und so weiter. Wenn man das addiert, selbst bei konservativer Rechnung müssten wir etwa 30.000 Stimmen mehr haben. Wir brauchen aber nur 9.500. Also die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer Neuauszählung wir drin wären, ist sehr hoch. Mhm. Und die Frage ist, was wiegt schwerer? Die Objektivität zu sagen, wenn eine Partei so knapp scheitert und wenn es so viel Auffälligkeit gibt, muss man nachzählen. Oder um Gottes Willen, das würde doch die Regierung in die Luft jagen. So, und eigentlich dürfte die letzte Erwägung in Karlsruhe keine Rolle spielen. Und jetzt schauen wir mal. Also das Verfahren zerrt sich und zieht sich, aber immerhin, jetzt hat also der Bundestag seine Stellungnahme abgegeben, die haben wir jetzt gerade bekommen. Und jetzt können wir nochmal Stellung nehmen und wir werden hoffentlich entweder noch vorm Sommer oder zumindest direkt nach dem Sommer ein Urteil sehen.
Es gab ja einen kurzen Moment, wo das Thema doch sehr in der Öffentlichkeit war, es ist aber dann wieder völlig abgeflaut. Da wundere ich mich eigentlich so ein bisschen, warum es da jetzt nicht auch lautere Stimmen noch gab, weil es ist so ein bisschen versickert irgendwie.
Naja, versickert ist gut. Also wenn wir den Medien irgendwie versuchen, die Medien nochmal darauf hinzuweisen, wird es abgeblockt. Also das ist ja in deutschen Medien eben oft so, in den Mainstream-Medien, dass Themen manchmal ganz laut kommen und dann plötzlich überhaupt nicht mehr, man kommt dann plötzlich überhaupt nicht mehr durch damit. Natürlich ist es ein Thema, das nicht gewollt wird. Also ich meine, wenn jetzt darüber geredet wird, ob die CDU eine Minderheitenregierung macht oder vieles mehr, müsste ja theoretisch diese Variante mindestens immer mit einbezogen werden. Weil wenn wir drin sind, ist diese Koalition eine Minderheitenregierung. Mhm. Also dann kann die CDU auch gleich alleine regieren. Ich glaube, dass das auch eine Dynamik auslösen würde. Also denke ich schon. Also meine, es gibt ja dann nur zwei Optionen oder drei Optionen. Also eine wäre der ultimative Selbstmord der CDU. Sie holen sich die Grünen mit in die Regierung. Das wäre eine Variante. Die andere Variante wäre eben eine Minderheitenregierung der CDU, was ich dann eigentlich für gar nicht unwahrscheinlich hielte. Und die dritte ist, dass man dann sagt, wir können gar nicht regieren, machen Neuwahlen. Was glaube ich aber nicht, weil da würden ja CDU und SPD würden alle so verlieren, dass sie das wahrscheinlich nicht machen würden. Also ist eine Minderheitenregierung dann eine sehr wahrscheinliche Option.
Ja, aber erzählen Sie doch mal vielleicht ein bisschen, wie das dieses Mediale nicht durchdringt, weil das fand ich damals wirklich irre eigentlich, weil ja wirklich auch von seriöser Seite, es gab ja diesen großen Artikel dann in der FAZ und so weiter, dass immer wieder auch dargestellt wurde, dass das wirklich sehr realistisch der Fall sein kann, dass bei einer Neuauszählung da das BSW reinkommt. Und das ist ja eine irrsinnig spannende Frage, also allein, egal wie man es findet, wo man sagt, die ganze Bundesregierung wackelt jetzt an so 10.000 Stimmen oder so. Also das ist ja eigentlich eine Riesengeschichte und doch ist sie medial immer sehr wenig, dann kurz und dann wieder so gar nicht vorgekommen. Wie ist das denn gelaufen? Wie haben Sie darauf geblickt? Weil das ist ja, also man dachte ja kurzzeitig, jetzt bricht es irgendwie durch und dann ist es doch wieder ganz verschwunden.
Ja, also es hätte jemand den Schalter umgelegt. Also das ist in den deutschen Medien, also ich habe vor kurzem, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, wenn nicht, kann ich es sehr empfehlen, das Buch von Norbert Hering gelesen, Der Wahrheitskomplex. Da geht es einmal um diese ganzen NGOs, die also ihr Unwesen treiben, aber es geht schon auch um Netzwerke der NATO, auch um mediale Zusammenarbeit. Bestimmte Dinge sind nicht gewollt. Also das klingt jetzt so verschwörungstheoretisch, aber das ist ja tatsächlich so. Diese Netzwerke gibt es ja, diese Zusammentreffen gibt es ja. Und natürlich hoffe ich, dass auch wieder dieses Thema jetzt auch hochkommt. Nur wir merken ja auch als BSW, ich meine, warum sind wir denn jetzt so auch in den Umfragen runter? Weil man uns teilweise nicht mehr wahrnimmt, weil wir einfach vom öffentlichen rechtlichen Rundfunk weitgehend gecancelt sind. Also wir kommen ja da fast gar nicht mehr rein. Und bei anderen Medien, gut, ist es ab und an so, dass wir schon noch eine Chance haben, aber wir haben ja nicht in Deutschland eine, also das, was sich viele vorstellen, freie, plurale Presse, jeder Journalist nur seinem Gewissen verpflichtet, schreibt, was er gerade richtig findet. Das wäre ja eine schöne Welt, aber die haben wir ja so nicht.
Ein Punkt dabei bei diesem Runterkochen ist ja sicherlich auch, dass Sie da nicht mehr angetreten sind, dass das BSW jetzt auch anders heißt und Sie nicht mehr jetzt als Vorsitzende ganz so sehr im Rampenlicht stehen, obwohl das ja doch immer das Kernargument war, BSW zu wählen. Welche Rolle haben Sie denn jetzt? Streben Sie da an? Und wie sehr wählt man eigentlich noch Sarah Wagenknecht, wenn man BSW wählt?
Man wählt meine Politik. Und das war ja immer, ich meine, mein Name war ja immer nur die Chiffre für eine bestimmte Politik. Und es war natürlich am Anfang, wo die Partei ganz jung war, wichtig, dass sie mit einer Person verbunden wurde, weil man ja nicht sofort Programme vermittelt. Aber im Grunde ist es das, was wir im Gründungsmanifest geschrieben haben. Also es ist eine Politik der wirtschaftlichen Vernunft, also tatsächlich auch eine Politik, die die besten Traditionen des Ordoliberalismus begriffen hat. Dass eine Wirtschaft
Ordoliberalismus, jetzt wird's ja ganz wund mit Ihnen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Das habe ich schon in meinen ganzen Büchern immer. Ja, ich meine, woran krankt denn unsere Marktwirtschaft? Die krankt auch daran, dass wir keinen fairen Wettbewerb mehr haben, dass die meisten Märkte völlig untergehen unter der Macht weniger Großanbieter. Das ist ja keine Marktwirtschaft mehr, was wir haben. Und deswegen verschlechtert sich die Qualität, die Kunden werden abgezockt, also all solche Dinge. Das ist ja kein Hexenwerk zu begreifen, dass man Märkte braucht, dass man Wettbewerb braucht und dass es, wenn der Staat überhaupt regulieren sollte, dann, dass er Rahmenbedingungen setzt, dass so etwas möglich ist und nicht, dass er es verhindert. So, das ist, sagen wir, eine Wirtschaftspolitik, die sich diese Tradition verpflichtet fühlt. Zu denen gehört aber übrigens auch, ich meine, Walter Eucken war einer, der massiv für ein hartes Kartellrecht gestritten hat. Die haben sich damals mit Ludwig Erhard angelegt, weil sie gesagt haben, das ist viel zu weich, was der macht. Also da ist zum Beispiel, glaube ich, gibt's in der AfD wenige, die der Meinung wären, dass man den großen Unternehmen, die zu stark geworden sind, auch durch kartellrechtliche Regeln Fesseln anlegen sollte. Also, aber können wir jetzt nicht ausdiskutieren. Ja. Aber zumindest wirtschaftliche Vernunft, Gerechtigkeit. Also ja, ich möchte eine Aufstiegsgesellschaft, die jedem gleiche Chancen gibt, egal ob er reiche oder arme Eltern hat. Das heißt aber auch natürlich, dass man die besonders fördern muss, wo es die Eltern nicht können. Also das ist schon, wir brauchen dafür auch ein soziales Netz und auch Sozialstaatlichkeit. Wir wollen eine Gesellschaft, die friedlich ist und auf Diplomatie setzt und deswegen diesen ganzen Wahnsinn dieser Kriegstüchtigkeit und Militarisierung, die wir jetzt erleben, das ist hochgefährlich. Und es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, die Frage der Meinungsfreiheit. Ich meine, ich habe ja auch in der Corona-Zeit genügend Prügel bezogen, weil damals war das ja, ich meine, das war ja das erste Mal nach der Flüchtlingskrise, und bei Corona war es noch krasser, wo offenkundig der Meinungskorridor völlig verengt war, wo man in einer Weise öffentlich geächtet wurde, weil man vom Mainstream abwich. Das hat man so gespürt, und hier ist natürlich unser Impuls, wir brauchen, wenn Demokratie leben soll, braucht man plurale Debatten und einen Respekt vor anderen Meinungen. Und dieser Vierklang, das ist BSW. Und das ist BSW, auch wenn ich nicht Vorsitzende bin, zumal ich mich ja nun erkennbar auch weiter engagiere für das BSW.
Sarah Wanknecht, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuschauer. Schreiben Sie uns Ihre Meinung, vergessen Sie nicht, unabhängigen Journalismus wie diesen gibt es nur unabhängig finanziert mit Ihrer finanziellen Unterstützung. Also schauen Sie doch mal vorbei. Ansonsten bis zum nächsten Mal.